Deutschlandfunk, Information und Musik.
Neuseeland, Christchurch, die zweitgrößte Stadt des Landes. Vor genau einem Jahr starben dort 51 Menschen in den beiden Moscheen der Stadt durch die Schüsse eines rechtsextremen Täters, eines Australiers. Das jüngste Opfer war 3. Das älteste über 70. Neuseeland. Das Land gilt als liberal, als multikulturell, als offen, ein traditionelles Einwandererland. In Neuseeland lebt seit 17 Jahren die Journalistin Anke Richter, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie Neuseeland jetzt, ein Jahr später, auf den Anschlag zurückblickt. Es gibt ja heute, an diesem Sonntag, eine Gedenkfeier.
Ja, heute gibt es eine große Veranstaltung hier in Christchurch zum Gedenken. Und das ist auch nicht nur heute der Fall, sondern die letzten Tage, die letzten Wochen eigentlich schon sind gestückt gewesen mit vielen Artikeln, mit Dokumentationen, mit Ansprachen. Es rückt wieder absolut ins Bewusstsein der breiteren Gesellschaft. Aber was man nicht vergessen darf, für die Opfer und die Angehörigen und die vielen, vielen Menschen, die davon betroffen sind, direkt hat das ja nicht aufgehört. Die sind ja immer noch schwerst traumatisiert, sind in Trauer, haben langwierige gesundheitliche und auch psychische Probleme, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Also ja, Neuseeland erinnert sich jetzt wieder und ist betroffen und zeigt das auch. Aber für die meisten ist das Leben weitergegangen und aber für eine kleine Gruppe von Menschen hier in Christchurch halt überhaupt nicht. Und auch die Angst, die seitdem unter den muslimischen, ja, in den muslimischen Communities herrscht, die ist ja auch nicht weggegangen. Da hat sich wirklich etwas ganz Schweres und Einschneidendes im Lande ereignet. Das ist ganz klar. Und was man auch nicht vergessen darf, was absolut erstaunlich war, ich glaube auch gerade im Zuge dessen, wie die nicht-muslimische Welt oft Muslims wahrnimmt, ist, dass von den Imamen hier, von den Betroffenen, von den Opfern, Angehörigen nicht ein einziges Wort des Hasses und der Vergeltung ausgesprochen worden ist. Und das ist auch was man gar nicht genug betonen kann, dass nicht nur die Geste der neuseeländischen Regierung so groß war und diese ganze Anteilnahme der Bevölkerung, der nicht-muslimischen Bevölkerung, von allen, Maori, Weiße, Pacific Islanders und so weiter, diese unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, aber halt auch dann wiederum, dass von der muslimischen Seite der Betroffenen, wo man nun wirklich hätte verstehen können, dass in der ersten Wut und Betroffenheit, in einem Schock, dass da Rachegelüste kommen. Es ist nicht einmal gekommen, ganz im Gegenteil. Die Stimmen waren immer Forgiveness, also Vergebung statt Vergeltung. Und das wird man auch jetzt wieder heute bei der großen Gedenkveranstaltung ganz sicher hören, weil genau diese Menschen auch wieder sprechen werden. Und das sind auch die, die hier auch mittlerweile mehr Stimme bekommen in Neuseeland. Das ist zum Beispiel auch einer der positiven Effekte und der hoffentlich auch länger vorhält und nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass man plötzlich auch mehr Muslime in bestimmten Ämtern sieht, dass zum Beispiel der Imam von der Al-Nur-Moschee hier in Christchurch, Kamal Fuda, jetzt in der Gemeinde aktiv ist, in einem Community Board sitzt, also so eine Art kleinere Ebene der Stadtverwaltung. Das hat es davor auch nicht gegeben und ich glaube, Neuseeland ist auf dem Sektor auch wirklich aufgewacht und hat auch erkannt, auf welchem Auge sind wir auch blind oder inwieweit haben wir auch unsere muslimischen Mitbürger komplett ignoriert oder sie auch schlecht behandelt? Mhm. Wie weit haben wir auch hier Alltagsrassismus? Auch wenn der Täter ein Australier war, das ist ja auch immer so ein Thema gewesen. Naja, der kam ja nicht von uns, der kam ja von woanders her, aber letztendlich rechtsextremes Gedankengut in Zeiten von YouTube und so, das kennt keine Grenzen. Also es hätte auch durchaus natürlich jemand von hier sein können.
War man denn zuvor in Neuseeland auf dem rechten Auge blind? Hat man Rechtsextremismus, den es gab, unterschätzt oder nicht gesehen?
Definitiv. Und das hat auch eine Untersuchung gezeigt, dass der Staatsschutz hier, dass die Spionagedienste auch erst seit relativ kurzem überhaupt Rechtsextremismus auf dem Radar hatten. Die waren also sehr klar fixiert darauf, terroristische Gefahr aus dem politischen Islam wahrzunehmen und in der Hinsicht zu gucken und Linksextremismus und so weiter. Das haben auch schon viele politische Aktivisten hier auf der linken Seite, die jetzt mehr so im Umweltbereich aktiv sind, haben das auch durchaus zu spüren bekommen. Während was Rechtsextremismus angeht, da war Neuseeland absolut blind. Und ich würde auch mal sagen, eher naiv. Wahrscheinlich eher naiv, dass man zum Beispiel auch gar nicht sich so daran gestört hat, dass hier Hakenkreuze sind leider auch recht gang und gäbe als Zeichen von vielen Gangs. Es gibt den Mongrel Mob, das ist die größte Maori-Gang hier im Lande. Die haben seit 50 Jahren den Schlachtruf Sieg Heil gehabt. Da hat sich keiner dran groß gestört. Das ist nicht, weil die das Rechtsextreme sind, sondern einfach so als Provokation. Da merkt man dann auch, dass einfach Deutschland und Europa und die deutsche Nazi-Vergangenheit dann doch historisch und geografisch sehr weit
sehr entfernt sind.
Viele Menschen hier. Und das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, da ist auch wirklich ein Ruck durch Sand gegangen. Zum einen, dass sowas Furchtbares hier passiert, dass in diesem friedlichen Land, was keinen Terror kennt, und dass diese friedlichen Mitbürger, auch die auch hier nie radikalisiert sind, wir haben auch keine islamistischen Hassprediger im Land und so. Also all das, was man so islamophob negativ mit dem Islam verbindet, diese Sachen gibt es in Neuseeland gar nicht, an denen man sich überhaupt so reiben könnte. Und daher hat das natürlich damals so eingeschlagen, nicht nur für die Betroffenen selber, sondern halt auch für dieses Land, was sich da so unschuldig fühlt, weil es dieses Problem nicht kreiert hat. Und gleichzeitig ist dann auch ziemlich schnell in dieser ganzen Betroffenheit und dieser ganzen Trauer und in diesem ganzen, oh, das sind nicht wir, ja, so sind wir nicht. Das hat ja auch Jacinda Ardern damals gesagt. Ja, das ist not us. Aber irgendwann kam dann auch relativ bald die Stimmen der Leute, die gesagt haben, well, so sind wir aber ein bisschen vielleicht auch alle und müssen auch dazu lernen. Und vielleicht haben wir auch nicht gemerkt, was wir alles so durchgehen lassen und was wir so hinnehmen und wo wir als die weiße Mehrheit im Lande auch durchaus blind sind auf dem rassistischen Auge oder auf dem islamophoben Auge. Und da hat sich garantiert was geändert. Es gibt natürlich auch wieder den Backlash. Also es gibt auch durchaus viele Menschen im Lande, denen das alles viel zu viel ist, was jetzt hier an Betroffenheit und an Gedenkfeiern und vor allem auch an Spenden und Geldern für die muslimische Gemeinschaft aufgetan worden ist. Also das ist auch gerade ein relativ heißes Thema.
Nun ist ja rechtsextremer Terror, wir haben es auch erwähnt, ein grenzüberschreitendes, kontinenteüberschreitendes Phänomen. Wenn wir an Deutschland denken, Hanau im Februar des Jahres, Halle im Oktober 2019, Kassel wenige Monate zuvor, drei Stichworte nur stellvertretend für rechtsextreme, blutige Gewalt in Deutschland in kurzer zeitlicher Abfolge. Wenn man uns die Frage stellen würde, hat diese Gewalt das Land verändert, hat es das Land wacher gemacht? Ich wüsste nicht, wie die Antwort ausfiele. Nach dem, was Sie sagen, wäre die Frage in Neuseeland klar zu beantworten. Man ist dort wacher geworden, sensibler geworden, oder?
Absolut. Man ist sensibler geworden. Wir haben der Welt auch was demonstriert, nämlich wie man auf Terror mit mehr Mitgefühl und Liebe und den richtigen gesetzlichen Schritten nach vorne reagieren kann. Das hat auf jeden Fall ein Beispiel gesetzt. Und dennoch ist auch die Unschuld hier vorbei in doppelter Hinsicht, nämlich es hat jetzt einen Terroranschlag gegeben, auch wir sind nicht immun gegen das, was in der großen, weiten Welt da draußen passiert. Und zweitens ist auch die Unschuld vorbei, wir können uns auch nicht mehr dagegen, man kann einfach nicht mehr wegschauen, dass auch sowas aus der Mitte dieser Gesellschaft kommen könnte und dass dieses Gedankengut hier auch ist. Und das Dritte ist noch, und das ist jetzt auch wieder für Sie in Deutschland und die Anschläge dort relevant, man darf auch nicht vergessen, dass der Täter aus Christchurch ja auch Nachahmungstäter nach sich gezogen hat oder beziehungsweise durch das Manifest, was er damals veröffentlicht hat, zusammen mit den Videoaufnahmen, die er während der Tat gemacht hat, die dann aus dem Internet entfernt worden sind. Aber das hat auch einen neuen Standard gesetzt aus internationaler Sicht. Und das darf man auch nicht vergessen. Auf der einen Seite haben wir ja ein positives Beispiel gesetzt, wie man damit umgehen kann. Auf der anderen Seite hat der Täter ein Horror- oder ein negatives Beispiel gesetzt dafür, was man tun kann und was dann auch wieder andere im Negativen inspiriert. Das sind so die beiden Seiten, die ich sehe. Was man auch noch mal kurz erwähnen sollte, dass Jacinda Ardern den Christchurch Call gestartet hat im letzten Jahr, sich in Paris mit den Köpfen von Facebook und anderen Social-Media-Firmen zusammengesetzt hat, um halt auch wirklich auch Maßnahmen zu schaffen und Strukturen zu schaffen, dass halt das Internet nicht weiter dazu beitragen kann, dass diese Sachen so schnell verbreitet werden. Es war ja so auch ein Phänomen, was es bis dahin noch nicht gegeben hat, diese Live-Übertragung.
Dieses Filmmaterial, was sehr schnell in den sozialen Medien auftauchte.
Richtig. Ob das nun alles so auf Dauer so zu hindern ist und einzudämmen, ist eine andere Frage. Mhm. Aber die Tatsache, dass das auch eine Intention war, auch von Neuseeland aus getrieben war, zu sagen, so, wir müssen hier was ändern an den Strukturen, die es auch jemandem möglich machen, und so einem Täter möglich machen, eine Tat dann auch noch so publik zu machen. Das sind alles, hat sich ja gegenseitig geflügelt. Also ohne GoPro-Kamera und ohne Internet, vielleicht wäre diese Tat gar nicht so passiert, weil diese Öffentlichkeit, diese Möglichkeit der Öffentlichkeit das Ganze ja auch nochmal auf eine andere Ebene gestellt hat. Und das sind wieder so Wechselwirkungen, dann, die man dann auch international natürlich sehen kann.
Im Juni soll dem Täter, dem Australier, dessen Name bekannt ist, der in Neuseeland aber bewusst nicht genannt wird, der Prozess gemacht werden. Er hat zur Empörung der Hinterbliebenen seiner Opfer auf nicht schuldig plädiert. Mit welchen Erwartungen wird nun dem Prozess entgegengesehen?
Der Prozess wird nochmal ein großes Kapitel in der Geschichte dieses Landes sein. Zum einen wird er sicher retraumatisierend sein für viele der Opfer, die auch jetzt schon bei den Anhörungen immer wieder dabei waren. Zum Teil auch sehr wütend, sehr aufgewühlt aus diesen kurzen und längeren Anhörungen rausgegangen worden sind, wo es dann immer um Formalitäten ging. Gleichzeitig gibt es auch viele Bemühungen, auch von der gerichtlichen, staatlichen Seite her, auch den Angehörigen klar zu machen, dass diese ganzen Schritte nötig sind, dass wir halt hier einen Rechtsstaat haben, wo Menschen nicht einfach an die Wand gestellt werden, wenn sie so eine Tat begangen haben. Wir haben keine Todesstrafe. Es muss alles diesen langen, komplizierten Weg gehen. Also von daher ist es schwierig, denn seit über einem Jahr warten auch die Opfer natürlich auf irgendeine Form von Closure, also von Abschluss, der sicherlich dem Prozess stattfinden wird. Und gleichzeitig wird es alles nochmal aufwühlen. Sehr schwer werden.
Anke Richter war das. Sie ist Journalistin, lebt seit 17 Jahren in Neuseeland. Vor einem Jahr geschah der Anschlag in Christchurch. Ein rechtsextremer Täter tötete 51 Menschen in den zwei Moscheen der Stadt.